die Art, wie das Forum der Streitbeilegung gestaltet ist, hat einen signifikanten Einfluss darauf, wie sehr die Parteien in der Lage sind, sich zu einigen.
Hallo und herzlich willkommen bei How to Legal Tech, dem Podcast der studentischen Initiative iLegal. In unserem Format verknüpfen wir theoretisches Wissen mit den praktischen Anwendungsfällen. Hier lernst du etwas über Legal Tech. Auch diese Folge wird wieder präsentiert vom Wolters Kluwer, die uns bei unserem Format unterstützen.
Herzlich willkommen bei How to Legal Tech, deinem Podcast von iLegal. Mein Name ist Viktoria und ich freue mich sehr, heute Tim Kniekamp begrüßen zu dürfen. Hallo Tim!
Guten Morgen, hi.
Tim Kniekamp hat Jura studiert in Bielefeld, Berlin und London. Im Rahmen dessen war er Mutti und Coach im Willem C. Wiss Moot Court. Er ist bzw. war Gründer und Präsident der Model United Nations Association in Bielefeld und Vorstandsvorsitzender des Europäischen Jugendparlaments. Aktuell ist er noch im Kuratorium der CIS-Stiftung für Jugendreisen und 2023 hast du dein erstes Staatsexamen gemacht. Dann ging es auf eine ganz besondere Reise für dich, beziehungsweise euch, denn ihr habt vor einiger Zeit euer Legal Tech Startup Suitcase gelauncht. Mit diesem Startup wart ihr Teilnehmer im Expreneurs-Programm, ihr seid Mitglied im Legal Tech Co-Lab und Mitglied im Venture Lab Software und AI. Unglaublich, Tim.
Wow, was eine Zusammenfassung. Ich glaube, die wichtigste Ergänzung ist, ich habe im Studium auch gelebt. Ich war auch auf Partys, ich war nicht nur in irgendwelchen Gremien unterwegs. Das klingt ja wirklich, also klingt hardcore.
Ja, wunderbar, Tim. Lass uns doch mal über euer Startup sprechen. Warum Suitcase?
Der Name ist tatsächlich eine Frage, die wir häufig gestellt bekommen. Die Antwort ist denkbar einfach. Es kommt von dem Slogan. Im Englischen lautet der nämlich Dispute Resolution Suitable to Your Case. Wir spielen also so ein bisschen mit den Worten Suitability, weil wir sagen, Gerichtsverfahren klassisch sind nicht geeignet für einen Großteil der Rechtsstreitigkeiten. Mit den Wörtern suing somebody, case, also im Sinne von Rechtsstreit im Englischen. Und ganz passenderweise, man denkt ja bei Juristen auch mal klischeehaft so an die lederne braune Aktentasche, mit der man sich dann zu Gericht begibt. Das sind einfach alles so verschiedene Anknüpfungspunkte gewesen. Wir wollten einen Namen haben, der irgendwie nicht so direkt verbraucht ist, der nicht direkt mit Jura zusammenhängt. Englisch ist, maximal zwei Silben hat, ne, und das kam dabei irgendwie heraus.
Was macht denn Suitcase? Also Koffer stellt ihr nicht her, aber ihr habt eine ganz andere, besondere Idee.
Ja,
Erzähl mal.
Koffer sind tatsächlich ein Teil unseres Problems, weil wenn wir SEO-Marketing betreiben und Leute googeln Suitcase, finden sie immer nur Koffer. Das heißt, der Marketingaufwand, den ich fahren müsste, um da eine gute Platzierung zu kriegen, der treibt mich wahrscheinlich irgendwann noch in den Ruin. Gut, dass SEO-Marketing bei uns keine hohe Priorität hat, aber das nur anekdotisch. Was Suitcase macht, ist, ich sage mal, eine digitale Schlichtungsstelle. Die Idee ist also, einen Rechtsstreit außerhalb der Gerichte einvernehmlich zwischen den Parteien beizulegen und das im besten Fall in wenigen Tagen. Und der Startpunkt, der ist jetzt bei der Jobkündigung, also Streitigkeiten, wenn es um eine Abfindung geht. Das ist so der wichtigste Use Case, auf den wir gerade setzen.
Ja, super spannend. Und das macht ihr ja mit einem ganz besonderen Konzept, dem Konzept des Blind Biddings. Und das ist ja auch das Thema heute, also die Psychology of Design. Erzähl uns doch mal, wie dieses Konzept funktioniert, was eurem Produkt zugrunde liegt und wie sich das auf das gesamte Produkt auswirkt.
Ja, genau. Also Double Blind What schrieb gestern auf LinkedIn mein Co-Autor von einem Aufsatz, Markus Lieberknecht. Leute finden das immer krass sperrig und ich verstehe das auch total. Die Ausgangsthese ist denkbar simpel. Die lautet eben, man sieht nicht, was der jeweils andere bietet. Das heißt, ich gebe mein Gebot in dem Vertrauen ab, die andere Seite wird es nie erfahren. Ich muss mein Gebot aber auch in dem Unwissen abgeben, was die andere Seite denn eigentlich bereit ist zu akzeptieren oder zu zahlen im Rahmen von so einem Bietprozess. Und die Idee dahinter lautet, ehrliche Gebote im Vertrauen, die erhöhen die Chancen einer Einigung. Also eigentlich ein denkbar simpler Gedanke. Was dann ganz beispielhaft jetzt beim Arbeitsrecht, bei der Kündigung passiert ist, dass wir den Arbeitnehmer fragen, wie viel möchtest du eigentlich als Abfindung erhalten? Was würdest du als fair empfinden? Und dann auf den Arbeitgeber zugehen und sagen, was wärst du eigentlich bereit zu zahlen? Und nur unterstellt, dass sich diese Gebote decken über bis zu drei Runden, schließen wir dann sofort einen Vergleichsvertrag nach 779 BGB. Das heißt, wir hoffen darauf, dass die Leute uns ehrlich sagen und ich sage mal vorsichtig nicht diesen üblichen Kuhhandel betreiben, wo man sagt, nein, es müssen mindestens 10.000 sein und dann 2 Wochen später kommt man zurück und sagt, ja gut, wir würden auch 9 machen, vielleicht gehen sogar auch 8. Das wollen wir eben vermeiden. Und wir glauben, und das hat auch eine Validierung in den USA, dass das dazu beiträgt, dass Menschen ehrlich mit uns sind und dadurch eine höhere Chance haben, sich zu einigen. Das heißt, die Ausgangsthese im Sinne von Psychology of Design lautet, die Art, wie das Forum gestaltet ist, in dem die Parteien zusammenkommen, kann einen substanziellen Einfluss darauf haben, wie erfolgreich oder unerfolgreich im Sinne von, wir können uns einigen, dieses Verfahren ist.
Ihr macht das aktuell für Mietkaution und für Abfindungen. Was für Konzepte würden sich denn noch anbieten? Also würde das sozusagen das Gericht ersetzen eines Tages oder habt ihr ja so kleinere Baustellen, wo ihr die
Ja.
Rechtswelt revolutionieren wollt?
Im Grunde ist die Antwort vielschichtig. Ich nehme mal so drei, vier Aspekte raus. Der erste ist ganz äußerlich. Bestimmte Ansprüche sind schon gar nicht vergleichsfähig. Vor allem Familien- und Erbrecht, wenn es um Statusrechte geht, die können wir gar nicht unserem Verfahren zuführen, schon rein rechtlich. Die zweite Hürde, auch noch rechtlicher Natur, ist, alles, was Formerfordernisse hat, also beispielsweise Geschäfte rund um Grundstücke, fallen bei uns raus, weil sie würden einen, ich sage mal, Plattformbruch bedeuten. Ein Medienbruch, sagt man teilweise auch, weil dann müsste man, nachdem man sich über uns geeinigt hat, ja immer noch zum Notar rennen und dann dort das Ganze beurkunden. Das heißt, das haben wir qua Konzept rausgestrichen. Und die dritte Ebene ist schon eher eine unternehmerische. Und die lautet, wie will ich eigentlich an den Markt herantreten? Und wir haben uns für eine sogenannte Beachhead-Strategie entschieden. Es kommt aus dem Militär. Und die Idee ist, dass man zunächst einen kleinen Teil des Strandes einnimmt und dann sich schrittweise expandiert und das eben auf den Markt übertragen, sich zunächst einen sehr spitzen, sehr eindeutigen Use Case raussucht, da eine gewisse Marktvalidierung herbeiführt und auch eine gewisse, ich sag mal, Markenpräsenz aufbaut. Und dann schrittweise nach hinten raus weitere Teile des Marktes erreicht. Deswegen gehen wir jetzt am Anfang mit sehr klaren, sehr zahlengetriebenen und vor allem nicht so tief rechtlichen Ansprüchen nach vorne und überlegen uns dann später, wie wir das expandieren können. Die zweite Hälfte deiner Frage bezog sich ja auf die Gerichte. Und also es ist denkbar, dass Gerichte das selber einsetzen. Das ist ein Teil der Geschichte. Da würde auch für uns überhaupt nichts gegen sprechen. Man kann es natürlich, Stichwort richterliche Unabhängigkeit, jetzt niemandem vorschreiben. Aber wenn es jetzt hier und da draußen Richter gibt und Richterinnen, die sagen, hey, ich finde es wirklich cool, ich würde es gerne einfach mal meinen Parteien in einem Verfahren vorschlagen, sind wir da total offen für. Dass es die Gerichte ersetzen wird, glaube ich wiederum nicht, weil man eine Trennung relativ eindeutig führen kann. Und die lautet, Gerichte gehen danach, wer Recht hat oder wer Unrecht hat. Und wir setzen bei den Interessen der Parteien an. Das heißt, für eine Rechtsfortbildung beispielsweise, immer eines der Themen, das bei Legal Techs ins Feld geführt wird, ihr verhindert ja die Rechtsfortbildung, da haben wir nichts mit am Hut. Es werden immer Gerichte da sein, die dafür sorgen, dass das Recht fortgebildet wird. Wir setzen da einen ganz anderen Punkt an. Deswegen ist es, ich sage mal, eher ein Nebeneinander als ein zwangsläufiges, exklusives Verhältnis zueinander.
Ein Konzept, was ja auch bei Legal Techies immer eine große Rolle spielt, wenn es um solche Alternative Dispute Resolution Tools geht, ist das Konzept des rationalen Desinteresses. Sprich, ich gehe nur dann vor Gericht, wenn es sich irgendwie für mich lohnt, beziehungsweise wenn für mich eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht. Magst du da einmal nochmal meine Definition sozusagen abschleifen und dann sagen, wie sich das rationale Desinteresse ganz konkret auf euer Produkt auswirkt?
Genau, also das rationale Desinteresse ist im Grunde ein weiteres Beispiel dafür, wie nicht nur klassische Jurafragen darüber entscheiden, ob am Ende ich mit einem obsiegenden Urteil aus einem Verfahren herausgehe oder meinetwegen mit einem unterliegenden. Weil die Frage, bevor ich überhaupt klage, ist ja diejenige, mache ich das überhaupt oder lasse ich meine Ansprüche einfach fallen? Und die Idee von rationalem Desinteresse lautet, dass der Aufwand den Ertrag übersteigt. Heißt es in dem konkreten Fall bei uns, der Aufwand vor Gericht zu ziehen, der Zeitaufwand im Sinne von Arbeit, aber auch der Zeitaufwand im Sinne von wie lange dauert es, genauso wie die Kosten, die Komplexität und das häufig eben noch analog geführte Verfahren, sind erstmal ein sehr hoher Aufwand. Und wenn wir dann uns Streitwerte anschauen, der Roland-Rechtsreport, ich glaube 2022 hat es zuletzt eindeutig abgefragt, so unter 3.700 Euro. Da sagen die Leute, 3.700 Euro im Vergleich zu dem, was ich da investieren muss. Vor allem auch noch mit Stichwort Prozessrisiko der Unklarheit, was am Ende rauskommt. Das gehe ich nicht mehr ein. Und das ist im Grunde das Herzstück, ich sag mal, auf der Problemseite dessen, was wir adressieren wollen, und mache in zwei Worten sehr deutlich, wie psychologische, vielleicht auch verhaltensökonomische Erwägungen in die Entscheidung einfließen, ob ich vor Gericht gehe.
Ja, Gericht ist das eine und dann die Legal Tech Tools sind das andere. Und neben
Ja.
Suitcase gibt es da ja schon bereits andere auf dem Markt. Also zum Beispiel eben die internen Tools von PayPal und eBay, eben auch Alternative Dispute Resolution Tools oder eben auch das EU-Streitbeilegungssystem. Wie unterscheidet ihr euch ganz konkret von diesen Tools? Vielleicht seid ihr auch ähnlich aufgebaut und nehmt ihr euch dann gegenseitig die Fälle weg?
Das Tool von eBay und PayPal, damit fange ich jetzt einfach mal an, ist aus meiner Sicht eher eine Erfolgsgeschichte. Das ist vielleicht auch irgendwo ein Wettbewerb. Also, wenn ich jetzt online etwas kaufe und ich wickle die Transaktion über PayPal ab und meinetwegen ist das eine Transaktion, die sonst für uns relevant wäre, unterstellen wir mal, wir machen irgendwann Kaufrecht. Klar, da gibt es da eine Schnittmenge. Für den Moment gibt es die erstmal noch nicht. Und ich bin eigentlich eher fasziniert jedes Mal, wenn ich mir näher anschaue, was sie da erreicht haben. Also wir reden, Stand 2014, von 60 Millionen Fällen im Jahr, die PayPal und eBay gemeinsam abwickeln konnten. Ich mutmaße mal, die Tendenz ist nicht fallend, weil ich auch gelesen habe, dass auch im Jahr 2012 schon die Wachstumsrate bei 13% jährlich lag, was auch eine extrem gute Wachstumsrate ist. Besonders herausgreifend bei eBay und PayPal kann man ein Paper, das hat der Colin Rule, das ist so, ich sag mal scherzhaft etwas, der The Godfather of ODR, das ist der, der das bei eBay aufgebaut hat, 2012 in einem Paper veröffentlicht. Da haben die Petabytes, also 1 Million Gigabyte sind ein Petabyte, die haben mehrere Petabytes von Daten ausgewertet von eBay aus der Streitbeilegungsplattform und haben sich angeschaut, wie lief das eigentlich? Wurde es gut angenommen, schlecht angenommen? Und besonders faszinierend fand ich, die haben sich angeschaut, wie wahrscheinlich ist es, dass ich auf die Plattform zurückkehre, wenn ich an so einem Verfahren teilgenommen habe, versus wenn ich das nicht getan habe. Und da war schon der Rücklauf höher, wenn ich daran teilgenommen habe. Aber das war nur die Spitze des Eisbergs. Viel spannender war dann noch, man konnte dann sich noch anschauen, wie wahrscheinlich war es, wenn ich zurückgekehrt bin, nachdem ich in so einem Verfahren verloren, gewonnen oder mich geeinigt habe. Und interessanterweise war die höchste Rücklaufrate bei denjenigen, die sich geeinigt haben. Sogar noch vor den Leuten, die in diesem Verfahren gewonnen haben. Und spannend auch, die Leute, die verloren haben in diesem Verfahren, waren wahrscheinlicher zurückzukehren als die, die nie an so einem Verfahren teilgenommen haben. Und Colin führt das letztlich darauf zurück, dass er sagt, die Leute fühlten sich fair behandelt und mit ihrem Problem wahrgenommen. Also eigentlich eine klassische Aufgabe des Kundensupports. Und insofern ist der Dispute Resolution Center von eBay und PayPal eigentlich, ich sage mal, nur der verlängerte Arm des Kundensupports, der zu einer positiven Kundenerfahrung beiträgt. Und das ist natürlich eine total coole Leistung, die die da hingelegt haben. Und deswegen, da, das ist vielleicht irgendwann mal ein Wettbewerber. Für den Moment ist das für mich aber vor allem ein Leuchtturmprojekt, auf das ich schaue und sage, wow, das finde ich stark. Was den Mechanismus der EU anbelangt, der wiederum ist natürlich nicht privat, sondern staatlich getragen. Das ist schon der erste große Unterschied. Und der zweite ist, er wird auch offen gestanden nicht so gerne angenommen, wie ich das mitkriege. Da muss man immer mal auf den Webseiten so im Impressum schauen. Ich glaube, es gibt ganz wenige Institutionen, die verpflichtet sind, ihn zu nutzen. Die meisten haben die Wahl und alle schließen ihn kategorisch aus. Also das ist gefühlt immer so ein Standard-Case. Das wird sofort weggestrichen. Das heißt, ich würde sagen, das hat bislang noch nicht so gut funktioniert. Die Einzelheiten, muss ich aber ehrlich gestehen, kenne ich dazu nicht.
Auf eurer Website sagt ihr, wir setzen KI nicht ein, um Menschen zu ersetzen, sondern um sie zu unterstützen. Wie setzt
Ja.
ihr denn KI ein?
Die Ausgangsthese ist zu sagen, wir sind Legal Tech. Wir sind kein AI-Startup. Und ich habe auch überhaupt kein Interesse, auf diesen, ich sag mal, Hype-Train aufzuspringen. Ich glaube aber gleichzeitig daran, dass die Technologie das Potenzial hat, die Nutzung unserer Plattform einfacher zu machen. Und da wiederum halte ich sie für sehr sinnvoll. Das heißt für uns zum Beispiel, wenn man einen Fall eröffnet bei uns, da muss man ein paar rechtliche Fragen beantworten und es dauert Schätzungen bis jetzt 5 bis 10 Minuten. Und was wir vorschlagen, ist zu sagen, du kannst deine Dokumente bei uns hochladen, wir lesen die Daten aus und versuchen die Antworten auf die Fragen, die wir brauchen, direkt zu finden. Und wir wollen das letztlich nutzen, um die Zeit, die du brauchst, um den Fall zu eröffnen, auf eher 3 bis 5 Minuten zu reduzieren. Das heißt, dir es letztlich einfacher machen, vor allem als juristischen Laien, unsere Plattform zu nutzen, weil das ist am Ende des Tages das Ziel, so einfach wie möglich zugänglich zu machen.
Das heißt, ihr setzt KI ein, um den Kunden zu unterstützen, um vielleicht auch den Kunden auf der Website zu behalten, um den Prozess für den Kunden einfacher zu machen, zugänglicher, attraktiver. Und das Ganze hat ja schon ganz, ganz viel mit Psychology of Design zu tun. Warum ist das so wichtig?
Also die Ausgangsthese, die lautet, die Art, wie das Forum der Streitbeilegung gestaltet ist, hat einen signifikanten Einfluss darauf, wie sehr die Parteien in der Lage sind, sich zu einigen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Aspekten. Ich würde vor allem in zwei Lager gliedern. Das eine, das fällt so in den Bereich UI/UX. Da geht es primär darum, wie muss ich eigentlich die Benutzeroberfläche grafisch gestalten? Wie muss die Kundenerfahrung, die Customer Journey sein, damit ich sie als möglichst einfach und angenehm empfinde? Das ist so das eine Thema. Und das andere Thema ist, wir haben auch ganz bewusst mal reingeschaut, Verhaltensökonomie. Was sind eigentlich Studien aus dem Bereich, die sich mit der Frage befassen, wie kann ich Parteien dazu bringen, dass sie sich eher einigen? Das sind dann so, ich sag mal, Klassiker wie die Verlustaversion nach Kahneman, die ist noch relativ allgemein gehalten. Es gibt aber tatsächlich in den USA auch mehrere Professoren, die sich nur mit der Frage befassen, wie eigentlich Psychologie und Streitbeilegung ineinander greifen. Und wir haben eine ganze Reihe auch von Studien von denen gelesen, wo es ganz konkret darum geht, wie kann ich eigentlich die Parteien dazu bringen, dass sie sich eher einigen? Was sind Faktoren, die dazu führen, dass sie von einem Gerichtsverfahren absehen und eher den Vergleich wählen?
Als wir das erste Mal darüber gesprochen haben und du ganz begeistert von dem Thema warst, hast du mich verwiesen auf das Cheat Sheet von Growth of Design zu Psychology of Design. Das sind, ich habe es mir ausgedruckt, 5 Seiten mit einer Liste von insgesamt 106 Laws, Biases und so weiter, also 106 Prinzipien, die eben einen Einfluss darauf haben, wie die Kundenerfahrung ist. Und das ist ganz interessant. Also wir haben hier zum Beispiel Hicks Law als erstes. Der One-Liner sagt dazu, more options lead to harder decisions. Warum sind denn diese Prinzipien, die hier aufgelistet sind, so wirksam? Kannst du da nochmal ins Detail gehen?
Als erstes kann ich Entwarnung geben. Wir verwenden weder alle 106 Prinzipien in der Seite, noch gehen wir jetzt durch alle 106. Aber das Hicks Law ist ein schönes Beispiel und auch ein absoluter Klassiker. Also mehr Optionen sorgen für schwierigere, längere Entscheidungen. Und man muss dazu sagen, sie sorgen vor allem auch dafür, dass Leute eher abbrechen. Und das willst du ja gerade vermeiden. Ein ganz simples, abstraktes Beispiel ist die Karte, wenn man bei Airbnb eine Wohnung beispielsweise sich sucht. Es ist deutlich schwieriger, sich ein Bild zu machen, wenn ich da 20, 30 kleine Icons sehe, die mir zeigen, wo ich überall übernachten kann, als wenn mir Airbnb die 5 oder 6 rauspickt, die am ähnlichsten beispielsweise auf Basis meiner vergangenen Buchungshistorie oder auf Basis der Präferenzen und Filter, die ich verwende, angegeben habe. Und dasselbe machen wir, dass wir zum Beispiel sagen, wir reduzieren die Anzahl der Optionen, die die Parteien haben, wenn sie einen Schritt zum Beispiel bei der Eröffnung des Falles nehmen, auf wenige sehr binäre, teilweise nur Fragen. Bist du Arbeitnehmer, bist du Arbeitgeber? Hast du schon die Kündigung erhalten oder nicht? So ganz simple Dinge. Und das spielt vor allem noch mit ein, zwei anderen Prinzipien zusammen. Das eine nennt man Progressive Disclosure. Die Idee ist, dass man erst progressiv den Leuten mitteilt, was man machen muss. Also so eine ganz alte Webseite, die hat dann irgendwie auf einer Seite 100 Fragefelder und da muss man die alle ausfüllen. Modernere Seiten packen das auf mehrere Seiten und zeigen dir immer den Progress. Und dann wird zum Beispiel, wenn du einen Abschnitt fertig hast, dann ist der halt so schön in grün. Und dann sehen die Leute, ah ja, ich habe schon was geschafft, dann mache ich jetzt auch mal weiter. Und das hilft, Leute bei der Stange zu halten. Und das dritte ist das sogenannte Principle of Mental Load. Die Idee ist, wie viel geistigen Aufwand, wie viel, sagen wir mal, geistige Speicherkapazität brauche ich, um einen Schritt, einen Prozess zu beenden. Und unsere Grundthese lautet, juristische Themen, gerade für juristische Laien, sind unglaublich komplex. Und das macht es wirklich schwer für die Leute zu folgen. Deswegen ist die Mental Load sehr hoch. Und durch den Progressive Disclosure, beziehungsweise durch die Beschränkung auf wenige Optionen, Hicks Law, machen wir es möglich, dass die Leute eher den Prozess bis zum Ende durchlaufen.
Hast du denn noch ein Lieblingsprinzip, was du noch näher erläutern möchtest?
Ich habe definitiv eins, das ich gerne erläutere, weil es auch sehr, sehr breit eingesetzt wird bei uns, und das ist das sogenannte Nudging. Und die Idee dahinter ist, dass subtile Hinweise oder Vorschläge die Entscheidung von Menschen beeinflussen können. Das heißt, man führt die Leute langsam an etwas hin, aber der entscheidende Punkt ist, man zwingt sie nie zu etwas. Wo nutzen wir das? Wenn es beispielsweise darum geht, was ist denn dein Einigungsvorschlag? Also im Sinne von Double Blind Bidding, dein vertrauliches Gebot. Dann kommen wir an den Punkt und machen einen Vorschlag. Der Vorschlag gerade im Arbeitsrecht lässt sich sehr leicht abbilden anhand der Regelabfindungsformel. Wenn du weit davon abweichst, sagen wir, die Regelabfindungsformel kommt auf 10.000 Euro und du packst da 20 oder 30.000 rein, dann kriegst du einen Warnhinweis, der lautet, hey, du bist weit weg von unserer Empfehlung. Das senkt die Chancen, dass du dich einigst. Willst du das nochmal überdenken? Wir verpflichten dich also nicht und sagen, nein, mehr als Faktor 1,5 unseres Vorschlags kannst du nicht bieten, das geht nicht. Das machen wir nicht. Sondern wir sind einfach freundlich, indem wir darauf hinweisen und sagen, es ist nicht in deinem Interesse, weil du wirst so keine Einigung erzielen. Und dasselbe ist an einer anderen Stelle, wenn es darum geht, dass du den Anspruch dokumentierst, also Nachweise hochlädst, Arbeitsvertrag, Kündigungsschreiben, Nachweis des Bruttomonatsgehaltes, dass man dann auch wieder, wenn du nichts hochlädst, dir einen Hinweis gibt und sagt, hey, je weniger du hochlädst, desto schlechter kann man es nachvollziehen. Oder wir formulieren sowas immer positiv, je besser du den Anspruch dokumentierst, desto schneller kann die Gegenseite prüfen, das ist in deinem Interesse, weil desto schneller erreichen wir auch die Einigung. Das heißt, man verknüpft dann wiederum Nudging, ich sag mal, mit einer positiven Ansprache und sagt, hey, du profitierst auch davon. Das ist, glaube ich, auch in deiner Liste, das heißt Framing. Also, wie ich eine Information frame und wie sehr ich sie, ich sag mal, opportunistisch an das knüpfe, was du eigentlich sowieso willst, hat einen starken Einfluss darauf, wie du mit etwas umgehst.
So, Tim, jetzt kommen wir zum Abschluss. Da stellen wir immer zwei Fragen. Die erste
Okay.
ist, was würdest du deinem jüngeren Ich raten?
Ich gehe für mehr Gelassenheit und Geduld. Ist jetzt wirklich keine Gründertugend, das kann ich laut sagen. Man will, dass immer alles höher, schneller weitergeht. Man will sich selber beweisen, man will es vielleicht auch anderen beweisen. Und man ist dann schon immer sehr hektisch bei allem und man möchte, dass es vorangeht. Aber das passiert dann nicht. Ich hatte zum Beispiel gestern mit ein paar Mentoren eine Sitzung, wo es auch darum ging, dann als Gründer einfach mal sich 2 Tage zurückzulehnen, weil man ist ja immer sehr hastig, man will immer vorankommen. Einfach mal 2 Tage sagen, ist okay, jetzt warten wir mal, jetzt lassen wir das mal wirken, dann gucken wir mal, wie das ankommt und dann entscheiden wir, was wir als nächstes tun. Und das ist etwas, das sollte ich besser können, weil häufig, das ist hier ein bisschen die Erfahrung der letzten 1, 2 Jahre, fügt es sich dann auf die ein oder andere Weise nach hinten raus, doch irgendwie.
Sehr weise. Klasse. Und Tim, welchen Gast würdest du uns für eine zukünftige Podcast-Folge vorschlagen? Wen findest du besonders inspirierend?
Also der erste Instinkt wäre jetzt Benedikt Quarch, ein Mann, der so viel weiß über Legal Tech Szene, 8 Jahre dabei ist, 9 Jahre glaube ich jetzt schon, aber vor allem auch einfach ein echt angenehmer und lustiger Typ ist. Das wäre jetzt mein Instinkt, aber ich bin mir ganz sicher, ihr habt schon ganz viel mit dem gemacht, weil der eben schon so lange dabei ist und deswegen habe ich dann noch mal nachgedacht und ich glaube, mein Vorschlag wäre Lisa Grado. Hattet ihr die schon zu Gast?
Hatten wir noch nicht, genau.
Okay, Lisa Grado, nur für den Kontext, ist die Gründerin und CEO von Fides, einem Münchner Legal Tech Startup. Auch eine beeindruckende Persönlichkeit, hat vorher schon mal ein anderes Legal Tech mitgegründet. Ich glaube, damals noch als CPO, jetzt bei dem neuen Startup ist sie CEO. Super spannende Investoren, La Familia, Sequoia. Und Lisa kann vor allem auch viel darüber erzählen, was es heißt, in die Gründung einzusteigen, obwohl man gerade im Rap ist und sich eigentlich aufs Examen vorbereitet. Also die Nerven zu haben, da zu sagen, nö, ich gründe jetzt, die hatte ich ganz persönlich nicht. Und deswegen habe ich einen irren Respekt vor dem, was Lisa so schon gemacht hat und auch gerade tut. Deswegen glaube ich, eine sehr spannende Person für diesen Podcast.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Tim, für das spannende Gespräch. Schön, dass du da warst.
Ich danke für deine Zeit.
Wir verabschieden uns nun auch für diese Folge von How to Legal Tech. Wenn du Anregungen, Lob oder Kritik hast, schreib uns gerne auf Instagram oder LinkedIn. Und wenn du uns dann noch eine Bewertung in deiner Podcast-App geben würdest, würden wir uns sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal bei How to Legal Tech.